HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben. Das gilt jetzt auch für eine Fluggesellschaft, die sich zu oft verspätet und so gegen das Nachtflugverbot in Frankfurt verstoßen hat. Es geht dabei um die Fluggesellschaft Laudamotion, eine Tochter von Ryanair. Die muss jetzt Strafe für ihre Verspätung zahlen, zum ersten Mal überhaupt, seitdem es am Frankfurter Flughafen ein Nachtflugverbot von 23 bis 5 Uhr gibt. Unser landespolitischer Korrespondent Christopher Blass berichtet.
Es sieht so aus, als habe der grüne Verkehrsminister ein Exempel statuieren wollen. Verspätete Landungen nach 23 Uhr sind ihm schon lange ein Dorn im Auge. Zulässig sind diese ohnehin nur, wenn es externe Faktoren wie Wetterextreme oder einen zu vollen Luftraum gibt. Untersagt sind verspätete Landungen, wenn diese auf falsche Flugplangestaltung zurückzuführen sind. Und aufwendige Ermittlungen haben laut Al-Wazir ergeben, dass die Fluggesellschaft Laudamotion 2018 allzu freizügig mit den Bestimmungen des Nachtflugverbots umgegangen sei.
Man muss seine Flüge so planen, dass es auch wirklich möglich ist, pünktlich zu kommen. Man darf nicht nur formal sagen, ich habe vor, pünktlich zu kommen. Und das genau ist bei dem Flug, den wir da besonders im Auge hatten, regelmäßig passiert. Es gab Monate, da sind die quasi fast gar nicht vor 23 Uhr gelandet, sondern nur nach 23 Uhr.
Konkret ging es um einen Flug der Airline von Mallorca nach Frankfurt. Allein im September 2018 seien 28 Flüge mit dem Nachtflugverbot kollidiert. 13 seien verspätet in Frankfurt gelandet, 8 hätten sogar nach Hahn im Hunsrück umgeleitet werden müssen. 272.000 Euro soll die Airline, die mittlerweile zu Ryanair gehört, als Bußgeld zahlen. Darin auch eine Gewinnabschöpfung, weil die Behörden davon ausgehen, dass Fluggesellschaften durch späte Landungen, möglichen Umleitungen und Entschädigungsforderungen der Passagiere entgehen wollen. Mehr als 160 Ermittlungsverfahren seien angestoßen worden, auch gegen Ryanair oder Condor, die 2018 häufig auch durch Verspätungen aufgefallen seien. Diese Ermittlungen sind laut Al-Wazir aber ohne Bußgeld abgeschlossen worden. Ryanair und Condor kamen davon, weil ihre Verspätungsbilanz 2019 deutlich besser ausfiel als 2018. Al-Wazirs Fazit:
Auch die Fluggesellschaften, gegen die das Verfahren eingestellt worden ist, haben ausdrücklich die Ansage bekommen, dass natürlich Bußgeldverfahren wieder eingeleitet werden, wenn sich eine solche Situation wiederholen sollte.
So hat der grüne Verkehrsminister vor allem Touristikflüge mit späten Landezeiten auf dem Kieker. Al-Wazir und seine Mitarbeiter räumen ein, wie schwierig es sei, den Airlines nachzuweisen, dass sie schuldhaft gegen das Nachtflugverbot verstoßen haben. Zunächst müsse gegen die Piloten ermittelt werden, bevor man sich an die Fluggesellschaften wenden könne. Marius Weiß, Flughafenexperte der SPD, räumt ein, dass die Beweisführung schwierig sei und merkt im konkreten Fall an:
Ich würde vor allem erstmal abwarten, ob dieser Bußgeldbescheid tatsächlich trägt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Empfänger dieses Bußgeldbescheids dagegen Rechtsmittel einlegen werden. Fest steht auf jeden Fall, dass der Nachtflugkönig Tarek Al-Wazir heißt. Unter keinem anderen Verkehrsminister gab es so viele Starts und Landungen nach 23 Uhr am Frankfurter Flughafen, nicht mal unter FDP-Verkehrsministern.
Al-Wazir hält dagegen, dass sich die Zahl der verspäteten Landungen zwischen 2018 und 2019 etwa halbiert habe.
Die Fluggesellschaft Laudamotion, eine Tochter von Ryanair, muss Strafe zahlen, weil sie gegen das Nachtflugverbot in Frankfurt verstoßen hat. Informationen dazu hatte Christopher Plass. Ein über 3 Meter hohes Mammutskelett aus dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt geht auf Reisen. Es soll an das Smithsonian American Art Museum in Washington D.C. verliehen werden. Und zwar für eine Ausstellung über Alexander von Humboldt. Der Forscher hatte das Skelett nämlich bei seiner Amerikareise im Jahr 1804 besichtigt, damals noch an seinem ersten Ausstellungsort in Philadelphia. Seinerzeit war das Skelett eine Weltsensation. So große Tiere hatte man dort nämlich nicht vermutet. Es hat die Naturwissenschaft auf den Kopf gestellt. Später kam das Skelett nach Darmstadt. Und nach 150 Jahren soll es also wieder zurück über den Atlantik. HR-Inforeporterin Petra Demand war bei den letzten Reisevorbereitungen dabei.
Noch hängt der Rumpf an gepolsterten Seilen an einem stabilen Metallgestell, eine Art Kran. Auch die Hinterbeine warten noch aufs Verpacken. Aber alles ist vorbereitet, sagt Oliver Sandrock, Kurator für Wirbeltierpaläontologie im Landesmuseum.
Haben wir 5 Kisten, 3 wurden gestern gepackt, 2 heute. Und jetzt bin ich froh, wenn es am Donnerstag auf dem Weg ist. Und dann bin ich aber auch froh, wenn wir es Mitte März zur Öffnung in Washington wiedersehen, aufgebaut. Und wir haben gestern noch E-Mails aus den USA bekommen. Die freuen sich natürlich auch und sind gespannt der Erwartung, wie das Skelett dann live und echt aussieht.
Mitarbeiter der Präparationswerkstatt kümmern sich darum, dass es in Washington vorsichtig und vor allem richtig wieder aufgebaut wird. Das Team hat sich extra Steckverbindungen ausgedacht, um das gute Stück in Zukunft schnell wieder zusammen und auseinander zu bekommen. Drei Präparatoren werden die 5 Mammutkisten am Donnerstag auf dem Flug nach New York und dann weiter mit dem LKW nach Washington begleiten. Dass dabei etwas kaputt gehen könnte, da hat Oliver Sandrock keine Angst.
Nein, natürlich nicht. Was denken Sie?
Er vertraut seinen Kollegen und Werkstattleiter Mario Drobeck, denn der hat verpackungstechnisch gut vorgesorgt.
Auf was wir halt Acht geben mussten, ist, dass eben diese Vibrationen beim Flug entstehen, hauptsächlich bei Landung und Start. Und dass wir das Ganze so verkeilen mussten in den Kisten, dass die Knochen eben nicht anfangen zu vibrieren. Weil dann besteht schon die Gefahr, dass dann bestimmte Teile abbrechen. Das war also das Hauptproblem, was wir hatten.
Die Lösung waren Stützkonstruktionen aus Balken. Darauf sind die Knochenteile gelagert, sodass sie praktisch in der Kiste schweben.
Dass die also gar nicht irgendwo Kontakt zu den Außenwänden der Kisten haben, sondern dass eben nur diese Balken, die Stützen eben auf die Außenwände gehen, aber der Knochen quasi oder das Skelett, was immer da drin ist, in der Kiste wirklich frei schwebt fast.
Und so wird der aufgestützte Rumpf mit den riesigen Rippen dann in die vorbereitete Spanplattenkiste gehoben. Rund 4 Meter ist sie lang, über 2 Meter hoch und damit die größte der 5 Kisten. 2 Seitenwände sind abgebaut, damit alles an die richtige Stelle abgesenkt werden kann. Ganz schöne Fummelarbeit. 5 Mann sitzen und stehen dazu um das wertvolle Gerippe mit in der Kiste. Sie sind inzwischen Spezialisten, was das Mammut angeht. Im Oktober ist es im Hessischen Landesmuseum zerlegt worden und dann ging es erstmal ans Putzen.
Also es waren ja sehr viele Farbschichten, die einfach nur aufgetragen wurden. Und jetzt erscheint es halt im alten Glanz. Man kann gut unterscheiden, was ergänzt ist. Man sieht es also jetzt wirklich mit einem Blick. Und das ist ja das, was wir auch in Amerika zeigen wollen. Dass die erkennen können, wie wurde das damals eigentlich restauriert? Wie haben die Leute damals an den Sachen gearbeitet? Es ist ja viel aus Holz geschnitzt, viele fehlende Teile. Und die sind jetzt wirklich gut erkennbar.
Na dann kann es ja losgehen. Für Donnerstag ist der Abflug geplant mit einer Cargomaschine vom Frankfurter Flughafen aus. Im September wird es dann zurückerwartet. Zu sehen ist es voraussichtlich wieder ab November in einer Mammut-Sonderausstellung im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt.
Das Hessische Landesmuseum verleiht sein 3 Meter hohes Mammutskelett an ein Museum in Washington, D.C. Die aufwendigen Vorbereitungen dafür sind jetzt abgeschlossen. Petra Demand hat uns informiert. Wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal einen Liebesbrief geschrieben oder erhalten? Den meisten Menschen zaubert die Erinnerung daran ein Lächeln ins Gesicht. Das Mitmachmuseum Wortreich in Bad Hersfeld zeigt ab jetzt im Foyer historische Liebesbriefe und möchte Besucher anregen, mal wieder selbst zum Stift oder ganz stilvoll zur Feder zu greifen. Petra Klostermann hat sich die ausgestellten Liebesbriefe von bekannten Persönlichkeiten angesehen.
Eine Gänsefeder. Ins Tintenfass, Büttenpapier und losschreiben.
Deine Liebe ist mir wie der Morgen- und Abendstern. Er geht nach der Sonne unter und vor der Sonne wieder auf. Liebe mich, das ist wahrlich fast das Einzige, was mich noch halten mag.
So schreibt Johann Wolfgang von Goethe in einem Liebesbrief an Charlotte von Stein. Und im Foyer des Wortreich in Bad Hersfeld sind noch weitere Liebesbriefe berühmter Menschen zu entdecken. Zum Beispiel von Ludwig van Beethoven, Rosa Luxemburg, Otto von Bismarck und Oscar Wilde. Daneben aber auch anonyme Liebesbriefe aus der Gegenwart nach einem Facebook-Aufruf. Auch wenn sich die Sprache verändert hat, haben alle Liebesbriefe eins gemeinsam, sagt Ausstellungsleiterin Yvonne Spitt.
Oh, die Sprache des Herzens. Ich glaube, ja klar, die Gefühle leiten einen schon natürlich. Also gerade bei unserer Aktion sieht man das besonders. Also man kann sich eben von Worten, die ja bereits in Liebesbriefen verfasst wurden, auch gerne inspirieren lassen sozusagen. Wobei gedichtet wird zum Beispiel auch sehr häufig. Da stehen scheinbar die Menschen drauf. Also nach wie vor, ich weiß nicht, sobald es um die Gefühle geht, eigene Gefühle, dann fällt es wahrscheinlich einem leichter.
Und gibt eine Kostprobe eines anonymen Einsenders.
Es ist ja schon eine Plage, die Woche hat 5 Tage, doch ist es wieder schön, dich am Freitag wiederzusehen. Ich freue mich.
Seinen letzten handgeschriebenen Liebesbrief hat dieser Mann vor sehr langer Zeit bekommen.
Ich glaube, handgeschriebene, das dürfte eher selten sein. Also das ist wahrscheinlich maximal eine WhatsApp oder irgendwas in der Geschichte, aber mal was wirklich handgeschriebenes oder handgefertigtes, das stirbt langsam aus.
Wortreich-Mitarbeiterin Andrea Kirchner nutzt eher moderne Medien.
Bei mir lief eigentlich ziemlich viel über ICQ damals ab. Also ich bin schon so in dieser Generation, die gar nicht so viele handgeschriebene Liebesbriefe leider verfasst hat.
Im Gegensatz zu Christian Wichmann, einem Verfechter der Handschrift.
Weil das macht so viel Spaß, das geht durch und durch, wenn man es selber schreibt. Wenn ich das in meinen Computer schreibe, ne, ich hasse das.
Und auch dieser Mann findet handgeschriebene Briefe toll.
Das ist natürlich ganz anders, wie wenn man das mit einer Maschine schreibt. Das ist, hat einen ganz anderen Wert, der ist ganz anders da. Man kann ihn einstecken, man kann aufheben, man kann nach Monaten noch mal lesen oder so. Super, also das sollte man viel öfters machen.
Für die Besucher im Wortreich steht eine rote Schreibfeder mit silbrigem Griff bereit. Dazu ein Fässchen mit schwarzer Tinte und romantisch altertümliches Briefpapier. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust.
Im Museum Wortreich in Bad Hersfeld läuft noch bis Ende Februar die Ausstellung der Liebesbriefe. Der Eintritt ist frei. Infos dazu hatte unsere Reporterin Petra Klostermann. Eintracht Frankfurt feiert ihren Trainer Adi Hütter. Der ist jetzt 50 Jahre alt geworden. Doch es gab keine große Feier. Stattdessen stand Hütter auf dem Trainingsplatz mit seiner Eintracht-Familie. Ob es da ein Ständchen für den Österreicher gab, weiß unser Reporter Matthias Hohm.
Wenn Profifußballer und Vereinsverantwortliche statt zu kicken mit dem Singen anfangen, kann das manchmal schon echt grenzwertig klingen. Ja, danke. Die Hits der Nationalmannschaft hat dann wohl leider immer noch der ein oder andere im Ohr. Und vielleicht auch deswegen gab es von Eintracht-Präsident Peter Fischer auf die Frage nach einem kleinen Geburtstagsständchen für seinen Trainer ein klares:
Nein, ich denke, ich lasse mir da was anderes einfallen. Ich glaube, mit Singen räume ich da nicht ab.
Was genau, das wollte der Präsident nicht verraten. Entweder geht es ihm wie vielen von uns und die richtige Idee war einfach noch nicht dabei. Oder aber das Geschenk läuft unter höchster Geheimhaltung. Wir halten fest, mit dem Singen wird's also nichts, dann vielleicht wenigstens mit einem Kuchen. Torjäger Timothy Chandler?
Einen Kuchen, glaube ich, backt jemand anders als unsere Mannschaft.
Also weder ein Ständchen noch ein Kuchen für Adi Hütter. Das ist bitter und deswegen reagiert der auch sofort darauf und zwar knallhart.
Geburtstagsgeschenk ist für die Mannschaft, zweimal zu trainieren.
Natürlich nur im Spaß, denn trainiert hätte die Eintracht so oder so. Denn für Hütter ist diese ominöse 50 irgendwie gar nicht so wichtig.
Man wird einmal 50, fühlen tue ich mich nicht so. Ausschauen lasse ich mal dahingestellt, dass der eine oder andere Falte mehr dazukommt, beziehungsweise eine oder andere graue Haar auch. Deswegen fühle ich mich total immer sehr, sehr jung, auch im Kopf. Und dann werde ich dann 50 und ist schon wieder gut.
Geh, bitte, also nicht so viel Aufregung. Wobei für so ein paar Glückwünsche der Fans muss schon Zeit sein.
Adi, mit 50 fängt das Leben an. Alles Gute, mein Freund. Mach weiter so.
Ja, herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
Bitte gerne weiter so. Das wünschen sich nicht nur die Fans, sondern auch der Präsident.
Mit 10 Punkten in der Rückrunde gestartet. Vielleicht geht es da ein Stück weiter. Ich glaube, das ist das, was er sich wünscht.
Das würden die Fans sicher auch nehmen, die sich übrigens im Gegensatz zum Präsidenten sehr wohl getraut haben zu singen.
Happy Birthday, lieber Adi.
Happy Birthday to you.
Glückwunsch an Eintracht-Trainer Adi Hütter. Er ist 50 Jahre alt geworden, wie die Mannschaft ihn gefeiert hat. Darüber berichtete Matthias Hohm. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland finden Sie auch auf hessenschau.de.